Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, willkommen zur neuesten Episode hier bei mir im Podcast. Heute mit einem Deep Dive zu zwei Themen, die aktuell besonders spannend erscheinen, also mir zumindest. Und zwar geht es um das Thema agentische Systeme, also was ist ein KI-Agent, beziehungsweise wofür kann man diese KI-Agenten nutzen und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem KI-Agenten und einem KI-Assistenten. Die werden ja oft so verwendet, als ob das Gleiche wäre, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und als zweites, und ja, das hängt eigentlich direkt damit auch zusammen, weil man eben KI-Agenten dafür besonders gut benutzen kann, nämlich das Programmieren ohne programmieren zu können. Das nennt sich, oder hat mittlerweile einen eigenen Begriff, hat sich da etabliert, nämlich der Begriff des Vibe-Codings. Meint eigentlich nichts anderes, als mit natürlicher Sprache Programme zu schreiben in einem Code. Das kann HTML, JavaScript oder Python oder was auch immer sein. Das entscheidet meistens dann der KI-Agent selber, welcher Code sich dafür am besten eignet. Meine Erfahrungen beruhen hauptsächlich eben auf HTML, JavaScript, bisschen vielleicht dann noch vereinzelt eben kleine Python-Skripte, aber hauptsächlich eben HTML. Ja, vorher möchte ich allerdings noch so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, weil es zeigt sich so ein bisschen so eine Trendwende ab. Dadurch, dass natürlich die meisten Leute, ich ja auch, im Chat verblieben sind, das heißt einfach im Browser in den entsprechenden Chat, sei es jetzt auch Phobis oder sei es jetzt auch, wenn man privat das Ganze nutzt in ChatGPT oder Gemini. Das war so die übliche Vorgehensweise. Und wenn man jetzt mal so ins Kollegium schaut oder in die Kollegien, dann ist das auch natürlich das bisher Maximale, worauf die Erfahrungen einfach bei der KI-Nutzung beruhen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, je mehr ich auf YouTube umherschaue, dass da so eine Art Trendwende stattfindet, hin zu teilweise auch mal mit lokaler KI zu experimentieren, je nachdem, was man natürlich für einen PC zu Hause hat. Aber eben auch die ganzen Sachen wie mit, hatte ich ja eben schon erwähnt, agentischen Systemen. Viele kennen vielleicht vom Namen her Claude Code oder auch Codex bei ChatGPT oder OpenAI eben. Oder eben Anti-Gravity beziehungsweise das Gemini CLI, was es dann eben von Google gibt. Und die wenigsten wagen sich dann natürlich ran, weil man auch nicht so genau weiß, was das denn so genau sein soll. Aber ich glaube schon, dass in der nächsten Zeit und denke auch mal dieses Jahr vor allen Dingen, da so eine Trendwende stattfinden wird. Das heißt, es wäre zumindest wünschenswert, wenn die meisten aktuell, wenn man jetzt ins Kollegium zum Beispiel schaut, wohlfühlen bzw. kompetent fühlen, wenn es um den Umgang mit Chatbots geht im Browser. Die meisten fordern ja bisher Text an, vielleicht ab und zu auch mal ein Bild, lassen sich Sachen zusammenfassen beziehungsweise recherchieren vielleicht auch. Und das ist ja etwas, was die ganze Zeit im Chat verbleibt. Und jetzt wäre mal der nächste Schritt quasi, wo man sagt, Text ist das eine, aber auch Code ist ja quasi eine Textform. Das heißt, die Bedienung des Computers oder auch die Erstellung von kleineren Programmen, seien es jetzt kleinere Lern-Apps oder Ähnliches, auch das kann ich ja per Sprache anfordern. Ne? Und das ist ja auch das Thema heute hier, nämlich das Thema Vibe-Coding. Insofern wäre eigentlich der nächste Schritt für alle, die sich mit dem KI ein bisschen auseinandersetzen, dass sie quasi diesen Schritt gehen von eben der Nutzung von Code sozusagen im Chatbot und dem, was daraus resultieren kann, also eigene Programme, eigene kleine Web-Apps und dann vielleicht sogar dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ich teste mal solche KI-Agenten, die ja in der Lage sind, den Computer zu steuern. Wir kommen da noch genauer drauf, wo da die Gefahren sind, aber das ist so die Genese von dem Ganzen, also man hat angefangen, sich Texte generieren zu lassen im Chat, hat dann irgendwann angefangen, da auch Codes zu schreiben, programmieren und so weiter. Und jetzt ist man dabei, auch teilweise seinen Computer steuern zu lassen mit Hilfe von KI. Und das ist eben eine ganz neue Welt, in der man sich natürlich erst einmal komplett neu orientieren muss. Ja, die Agenten. Also, letztes Jahr war ja eigentlich schon angekündigt als das Jahr der KI-Agenten. Hat nicht wirklich so geklappt, wie sich die Silicon Valley-Leute sich das gedacht hatten. Aber es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass das wohl dieses Jahr spätestens der Fall sein wird. Dass das Thema agentische Systeme oder Agenten über den, sag ich mal, KI-Nerd hinaus Thema sein wird, hat sich so ein bisschen abgezeichnet, als vor kurzem dieses Framework erschienen ist namens OpenClaw, so heißt es zumindest aktuell. Das war ja oder hat für einen riesen Trubel gesorgt, weil es eben genau das macht, worüber man immer fantasiert hat, nämlich dass man quasi der KI Mitteilungen schicken kann, wie einem Assistenten, einem menschlichen Assistenten. Das heißt, muss ich das so vorstellen, es hockt jemand am PC, dem schicke ich eine Nachricht, oder besser gesagt an meinem PC, ja, dem schicke ich von unterwegs zum Beispiel eine Nachricht, was er bitte machen soll oder erledigen soll, bis ich dann zu Hause bin oder in der nächsten Stunde. Und der macht das dann. Ja, das heißt, er sucht meine Dateien durch, öffnet meine Mails, egal was. Also es können verschiedene Aufträge sein, die ich sonst am Nachmittag selber erledigen müsste, und die erledigt er. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also mit diesem OpenClaw Framework, das Zugriff hat auf eben KI-Systeme, die ich per API-Key einfach freischalte und der Verbindung zu WhatsApp oder eben Telegram als Kommunikationstool konnte man quasi mit dem eigenen Computer chatten, als ob da quasi jemand davor sitzen würde. Was für einen riesen Trubel gesorgt hat, weil natürlich sich Sicherheitslücken aufgetan haben ohne Ende. Das heißt, da waren zahlreiche Zwischenfälle, die man selber nicht erleben möchte, an der Tagesordnung. Aber letztendlich hat dieses Tool funktioniert. Und es hat für einen riesen Hype gesorgt, also haben sich etliche dieses Tool auf den PC installiert und eben genau dann eben für diese Sicherheitslücken gesorgt. Mittlerweile ist es ein bisschen relativiert, es gibt auch noch Tools, die jetzt ein bisschen eingeschränkter sind, aber grundsätzlich hat der Hype rund um Agenten hauptsächlich da seinen Anfang gefunden, wie OpenClaw aufkam. Und das Spannende eigentlich dahinter ist, dass das von einem einzigen Mann, einem Österreicher namens Peter Steinberger, programmiert wurde, gar nicht nur von ihm selbst, sondern das ist ja dann eben auch unser zweites Thema heute, nämlich zusammen mit KI programmiert wurde, so im Vibe-Coding-Stil. Er selbst hat natürlich schon Ahnung, aber er nutzt eben auch KI, um Code-Teile schreiben zu lassen. Und umso faszinierender, weil er mittlerweile aufgrund seiner tollen Idee bei OpenAI beschäftigt wurde, wurde mehr oder weniger aufgekauft, also umworben mit einem, weiß nicht, ob es stimmt, da Millionenbetrag bei ihnen einzusteigen, und damit ist eigentlich OpenClaw jetzt auch Teil von OpenAI. Auch wenn das Tool, glaube ich, immer noch so an sich frei verfügbar ist, ist zumindest die Integration von ChatGPT, glaube ich, jetzt mittlerweile da so gang und gäbe. Aber da muss ich sagen, kenne ich mich nicht ganz so gut aus, weil ich das Tool selber nicht ausprobiert habe. Da traue ich mich nicht ran. Und ich würde auch keinen empfehlen, so gut und toll, wie das klingt, das auszuprobieren. Weil so ganz ungefährlich ist das nicht. Ja. Man muss da auch so ein bisschen unterscheiden, wo lasse ich das Ganze drauf laufen? Wenn ich das natürlich auf meinem eigenen PC laufen lasse, habe ich im schlimmsten Fall ein ernsthaftes Problem, weil ich dem ja Rechte bzw. Skills zuweise, also Möglichkeiten der Interaktion mit verschiedenen Accounts. Das heißt, im Theoriefall könnte ich ihm per WhatsApp schreiben, schau doch mal bitte meine Mails durch, ob dort offene Rechnungen irgendwo zu finden sind, und wenn ja, dann überweise doch an die entsprechenden Kontonummer die geforderten Beträge. Wenn ich die Rechte für Mail und Konto freigegeben habe, dann klappt das. Eine gute KI-Verbindung vorausgesetzt, zum Beispiel eben mit Cloud Opus oder so. Wenn ich die Verbindung herstelle über diesen API-Schlüssel, den ja sich jeder holen kann, der API-Schlüssel ist einfach eine Art Seriennummer, ein Fingerabdruck, der mit meiner Kontonummer hinterlegt ist. Das heißt, da wird einfach die Verwendung von, das kann ChatGPT sein, das kann Gemini sein, das kann auch von Anthropic sein, eben Claude. Die Verwendung wird dann minutengenau oder tokengenau abgerechnet. Das ist ein ganz normales Abrechnungssystem. So läuft es bei vielen Apps. Und wenn ich die eben herstelle zu dem leistungsstärksten Modell, das habe ich beim YouTube-Video auch bei jemandem gesehen, der das ausprobiert hat, live funktioniert das tatsächlich auch. Also der fängt dann an, die E-Mails zu öffnen, durchsucht die, sortiert sie, öffnet dann die entsprechenden Accounts, die er dafür braucht, um die Überweisungen zu tätigen und so weiter. Ist natürlich eine Horrorvorstellung, Bankkonten so freizugeben. Glaube ich, auf die Idee wird keiner kommen, man weiß es nicht. Aber es kamen eben Leute auf die abstrusesten Ideen, die für Sicherheitslücken gesorgt haben, für die Löschung der halben Festplatte und so weiter. Also das ist etwas, was man nicht leichtfertig einfach mal testen kann wie ein normales Programm, sondern da kann wirklich viel passieren. Deswegen gibt es, wie gesagt, so eingeschränkte Varianten wie NanoClaw, was dann in einer abgeschlossenen Umgebung läuft auf dem PC. Man nennt es so eine Docker-Umgebung. Das heißt, es ist ein, ja, wie in so einer Sandbox, heißt es, glaube ich, auch. Und da läuft es quasi auf dem Rechner abgekapselt und kann quasi selbst eigenständig auf nichts außerhalb dieser Sandbox oder außerhalb dieses Dockers zugreifen. Die Extremvariante ist natürlich, das Ganze auf einem PC laufen zu lassen, den man nicht mehr braucht. Meisten haben wir gesagt, das ist ein Mac Mini, wunderbar, Open Claw drauf, und dann läuft dieses Ding super. Kann sein, kann ich nicht ausprobieren, habe ich nicht, aber theoretisch halt einfach ein Raspberry Pi zum Beispiel, darauf würde NanoClaw zumindest laufen. Und dann hat man für 200 Euro einfach eine Station, wo quasi dieser Agent oder dieses Agenten-Framework drauf läuft. Aber, und jetzt kommt natürlich das große Aber, die Verbindung von solchen Frameworks, also von solchen Programmen mit der KI, habe ich ja schon gesagt, läuft ja nur mit einem API-Key, und dieser OpenClaw, bei NanoClaw ist wahrscheinlich nicht ganz so krass, verbraucht wahnsinnig viele Tokens. Also der ist sehr teuer im Verbrauch, das heißt, da, ich habe, wie gesagt, nur ein, zwei YouTube-Videos dazu gesehen, wie das live ausprobiert wurde. Da können in einer Stunde schon mal $10 zusammenkommen. Ja, also je nachdem, wie lang der arbeitet und wie oft der quasi Aufträge bekommt. Und teilweise arbeitet er auch selbstständig. Das heißt, wenn ich ihm zeitgesteuerte Aufgaben gebe, wie fasst mir einmal pro Tag aus diesen und jenen Quellen das und das zusammen, oder prüfe dreimal am Tag meine Mails, und wenn dies und jenes dabei ist, schick die bitte weiter an alle Kollegen oder was auch immer, dann verbraucht es wahnsinnig viel Token und damit wahnsinnig viel Geld. Das heißt, es ist sowieso eigentlich so vom Kosten-Nutzen her untragbar. Ist eine nette Spielerei. Spannend wird es natürlich dann, wenn man es schafft, einen Zweitrechner zu haben, der so viel Rechenpower besitzt, dass man ein Sprachmodell nutzt, das offline funktioniert, das man sich auf dem PC lädt. Und da gibt es auch schon einige, die auf dem heimischen PC laufen. Also das heißt, man kann mit einem Sprachmodell wie Gemma 4 von Google, das lädt man sich auf den PC runter, und dann kann man dort abgekapselt vom Netz, also ich kann das auch ohne Internetverbindung dann betreiben, kann ich ganz einfach auch mit der KI chatten. Ja, es funktioniert. Und genauso gut kann ich diese Modelle auch eben nutzen für so agentische Systeme. Die funktionieren allerdings natürlich logischerweise bei weitem nicht so gut, wie wenn ich ein Cloud-basiertes nehme, was das tausendfache an Rechenpower hat. Ja, also das kann man natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber so für kleinere Zusammenfassungsaufgaben, habe ich schon ausprobiert, laufen diese Offline-Dinge auf dem PC natürlich hervorragend. Und was natürlich toll ist, ich kann dort theoretisch auch Daten Schutz, ja, gefährdete Inhalte, die ich auf keinen Fall ins Internet laden darf, dort verarbeiten, weil sie verlassen ja meinen Rechner nicht. Ne? Also das ist immer der große, große Vorteil. Und wer das ausprobieren will, niederschwellig, da gibt es auch die Edge Gallery von Google. Das ist eine App, die man aufs Handy oder aufs Tablet installieren kann, und dann kann man da einfach mal ausprobieren, solche Offline-Sprachmodelle zu testen und zu schauen, naja, wie leistungsstark sind denn die eigentlich. Ja? Gut, das nur so nebenher, also das mal als Tipp, das kann man auf jeden Fall, kann man das mal ausprobieren, ganz im Gegensatz zu OpenClaw. Das würde ich eher nicht ausprobieren. Ich beobachte das und bin da schon sehr interessiert, weil ich mir vorstelle, dass man da so einen Assistenten hat, der parallel Arbeiten erledigt. Das ist natürlich schon toll. Und das gibt es auch schon von anderen Anbietern, wesentlich sicherer, also von dem der Claude anbietet, also Anthropic, die haben da schon auch so Claude Desktop und so weiter Sachen, die den Desktop bedienen können. Oder wenn man an Perplexity denkt, die hatten ja diesen Comet Browser, das war ja ein sich selbst bedienender Browser, wo ich einfach Aufträge erteilt habe und dann hat der quasi innerhalb des Browsers freie Hand gehabt. Ah, das ist alles etwas unheimlich, ehrlich gesagt, ne? Also, da, wie gesagt, das eine, so eine Offline-KI, die kann man super testen. Einen solchen Agenten, der quasi freie Hand hätte. Da muss man schon wirklich sehr, sehr genau überlegen, was man dem für Rechte gibt. Und selbst bei denen, die ich benutze, ist es immer die Frage, was macht der da gerade? Ja, also wenn der mich fragt, darf ich das ausführen, ja, diesen Befehl, dann weiß ich ja auch nicht immer, was hinter dem Befehl steckt und hoffe immer, dass das jetzt nicht das Löschen der Festplatte bedeutet. Guck natürlich schon immer rein, was da drinnen steht, aber ich kenne halt auch nicht die Terminal-Befehle alle auswendig. Und wenn man da mal was übersehen würde und der was missverstanden hat, dann ist es natürlich passiert und es ist auch schon öfters passiert, dass halbe Festplatten auf einmal gelöscht wurden, E-Mails komplett gelöscht wurden und nicht mehr hergestellt werden konnten. Von daher ist dieses, so verlockend wie das klingt mit den Agenten, glaube ich, für uns im Schulalltag noch nicht, und ich sage noch nicht, weil ich glaube, das wird schon noch kommen, aber noch, denke ich, mit so Halbwissen relativ gefährlich, weil man ja, wie gesagt, nicht so genau weiß, als Laie, was denn hinter manchem Befehl so steckt. Ja, das heißt eigentlich, dass der Unterschied zwischen einem Agenten und einem Assistenten, der ist, dass Agenten quasi autonom arbeiten können. Assistenten sind ja eigentlich bloß Chats, in denen ich einen größeren Prompt hinterlegt habe, beziehungsweise schon Dateien angehängt habe, um das nicht jedes Mal wieder machen zu müssen. Also ein Agent wird natürlich auch mit einer Art Chat angesprochen, das auf jeden Fall, aber er arbeitet danach teilweise autonom und das bedeutet, dass er Rechte braucht, also er braucht, und wenn er danach auch immer fragt, das ist bei mir so, aber er braucht halt Rechte, um Dateien löschen, verändern, erstellen, Ordner erstellen und so weiter, Skripte auszuführen. Dafür braucht er halt immer die Erlaubnis. Ja. Und im Chat bleibe ich ja im Browser und bleibe immer im Gespräch mit dem passenden Sprachmodell. Das heißt, ich verlasse ja den Browser nie. Bei einem Agenten bin ich eigentlich auf meinem Rechner. Das ist ein großer Unterschied. Sowohl was die Möglichkeiten positiv, aber auch was die Gefahren negativ eben angeht. Und insofern ist es immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ein Assistent, da kann eigentlich ja nichts passieren, weil auch der bleibt ja letztendlich im Chat, ja, online, im Browserfenster oder wenn er eben wie eben erwähnt mit Gemma 4 oder so läuft, dann habe ich natürlich den Assistenten zwar auf dem Rechner, aber bleibt er trotzdem ausschließlich im Browser-Chat, beziehungsweise wenn ich jetzt Olama oder so nehme, halt eben dann in diesem Chatfenster drinnen, der kann da nicht raus oder der kann auch nichts anderes machen, als eben im Chat mit mir eben vielleicht mal eine Datei erstellen oder ein Bild erstellen oder sowas, aber darüber hinaus geht es nicht und das Bild ist ja dann auch nur als Download verfügbar und ist nicht sofort auf meinem Rechner irgendwie. Das heißt, der Zugriff auf den Rechner ist einfach nicht da. Das ist so der große, große Unterschied zwischen Agent und Assistent. Und es gibt auch in den ganzen Schulanwendungen überhaupt keine Agenten. Ich wüsste nicht, dass Phobis oder Telly oder was auch immer Agenten benutzt, sondern immer nur diese Möglichkeit, eben Assistenten zu erstellen. Sprich Prompt plus Anhang und das war's. So diese agentischen Systeme für die Schule an sich oder von den Anbietern, die hauptsächlich im Bildungsbereich tätig sind, gibt es so eigentlich meines Wissens zumindest nicht. Ja, was man allerdings aus dem Ganzen mitnehmen kann, ist Folgendes, nämlich, dass viele Agenten auf sogenannte Markdown-Dateien, die meistens skill.md heißen, das heißt also, es sind sogenannte Skill-Dateien, zurückgreifen und diesen Skill-Dateien, da stehen jetzt Fähigkeiten zum Beispiel drinnen. Das können jetzt theoretisch Rechte sein, es können aber auch einfach Vorgangsbeschreibungen sein. Das heißt, damit ich nicht jedes Mal dem Agenten erklären muss, was und wie er vorzugehen hat, ja, also wie der Workflow ist und welche Regeln gelten bei der Aufgabe und welche Möglichkeiten er hat. Zum Beispiel, wenn ich wissenschaftliche Daten abgreifen will, dass er die bitte über Wolfram Alpha zum Beispiel abgreift. All diese Sachen, die werden in sogenannten Skill-Dateien hinterlegt. Und wenn ich diese Skill-Dateien anhänge, also im Markdown-Format, das ist eine sehr einfach formatierte Textdatei, die KIs besonders gut verarbeiten können, weil sie eben sehr strukturiert sind. Das ist grundsätzlich eine Sache, die sich so ein bisschen rauskristallisiert. Also Wissen, das ich quasi anhänge an den KI-Chat, je besser strukturiert das ist, umso besser ist auch die Antwort. Ich meine, das geht beim Prompt ähnlich. Wenn er eine gute Struktur hat, dann kriege ich auch ein besseres Ergebnis. Und genauso ist das eben auch bei den Anteilen, die das Vorwissen quasi prägen. Bei einigen Agenten wie Anti-Gravity zum Beispiel gibt es vorgefertigte Ordnerstrukturen, Agents, und in diesem Agents-Ordner, da kann ich dann eben diese Skill-Dateien hinterlegen, Workflow-Datei, Rules-Dateien, und wenn ich dann eine Anweisung erteile, kann ich mit einem Slash quasi solche Rules oder solche Skills abrufen und sagen, dass die mit einbezogen werden sollen. Und dann muss ich auch nicht mehr schreiben. Also dann weiß das Sprachmodell, also der Agent genau, wie er vorzugehen hat. Also ich persönlich nutze das eben bei dem Erstellen von Lerneinheiten. Und wenn er eben dann eine Lerneinheit zu dem von mir angegebenen Thema erstellen soll, dann ruft er eben diese ganzen Workflow-Abläufe da ab, die ich schon vorangelegt habe, damit ich das nicht jedes Mal wieder von Neuem erklären muss, wie ich es gerne hätte. Das geht um Inhaltliches, es geht aber auch um optisches Layout von diesen Lerneinheiten. Es werden oft Filme einbezogen. Ich möchte, dass diese Filme mit Fragen versehen werden. Und also Sachen sind dort hinterlegt und können dann eben in dem Bereich abgerufen werden. Und eine zweite Sache, die sich so ein bisschen herauskristallisiert aus diesen ganzen Agentengeschichten, ist einfach so eine Wissensgrundlage zu schaffen. Also es gibt ja verschiedene Tools, zum Beispiel Notion oder Obsidian, die Wissen strukturieren, wieder auch in Form von Markdown-Dateien. Das ist eben genau das. Das heißt, immer dann, wenn ich dort etwas hinterlege, dann werden dort Texte im Markdown-Format einfach gespeichert, strukturiert. Und ich kann dort natürlich eine riesige Wissensdatenbank aufbauen. Und diese sehr strukturierte Wissensdatenbank, die kann ich dann auch einem Sprachmodell eben zur Verfügung stellen. Und das reduziert natürlich drastisch die Halluzinationsrate, als einfach so in den Chat zu schreiben. Ja, das heißt, wenn ich ihm eine Wissensbasis zur Verfügung stelle und dann entsprechend noch die Skills, dann noch einen anständigen Prompt hinterher, dann habe ich auch das eigentlich bestmöglichste Ergebnis zu erwarten. Ja, und das ist natürlich im Schulbereich sehr wünschenswert, dass man sagt, man hat jetzt irgendeine Idee für einen Test oder für irgendwelche Prüfungen oder eben allgemein auch für den Unterricht, wenn es um faktische Genauigkeit geht. Das wäre natürlich oder ist ja gewollt, dass ich da wirklich auch mich darauf verlassen kann, dass das inhaltlich stimmt und dass ich auch nicht jedes Mal erklären muss, dass dieses oder jenes so zu sein hat, wie ich es mir vorstelle. Und diese beiden Sachen, also Skills und aber eben auch Wissensdatenbank, sind so ein bisschen eine Sache, die jetzt abseits des einfach mal Chattens hinzugekommen sind. Also viele nutzen ja auch schon NotebookLM, das ist ja ein ähnliches Tool, was ja zumindest auf eine ähnliche Art und Weise arbeitet. Ich stelle meinem Notebook oder in meinem Notebook quasi Wissen zusammen mit verschiedenen Quellen und das gilt dann quasi als Wissensdatenbank. Gleiches würde ich jetzt mit Notion oder Obsidian machen, dass ich das als Wissensdatenbank nutze. Und in dem Fall bei Google ist es halt Gemini, das ich dann benutze. Im anderen Fall würde ich natürlich auch Gemini nutzen. Kann aber genauso gut bei Obsidian auch ChatGPT oder Claude oder andere oder Tally nehmen und würde dann das anhängen quasi als Markdown-Datei, diese Wissensdatenbank. Und damit habe ich vielleicht nicht ein ganz so leistungsstarkes wie Google NotebookLM, aber dennoch ein System, auf das ich mich verlassen kann. Und genauso kann ich diese Skill-Datei noch anhängen oder Workflow und habe dann eben auch die Art, wie gearbeitet werden soll, mit dran. Ja, also das würde ich sagen, ist so für den Normalverbraucher so die gängige Methode, um nochmal einiges rauszuholen, abseits des Agenten, der ganz autonom auf dem Rechner rumhantieren würde, was ich ja vielleicht nicht will. Aber ich will die Vorteile des Agenten vielleicht nutzen, nämlich ich will, dass er Fähigkeiten hat, ich will, dass er einen Wissensstandard hat. Und dann hat man zumindest, sag ich mal, so einen kleinen Teil agentisch auch schon für sich integriert, wenn auch das Autonome natürlich noch nicht so ganz erreichbar ist. Erreichbar schon, technisch, aber ich muss also ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt das mit Anti-Gravity schon viel rumprobiert habe, gruselt es mich schon immer so ein bisschen, wenn der dann selbstständig den Browser öffnet und dann auf einmal irgendwelche Seiten aufruft. Ja, er fragt um Erlaubnis, aber dennoch ist das alles ein bisschen unheimlich. Ja? Und da muss man schon immer sehr genau gucken, was macht er jetzt da eigentlich? Welches Skript führt er jetzt da gerade aus? Und das ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber die anderen beiden Sachen, das ist ja ungefährlich, also eine Skill-Datei schreiben lassen, also lasse ich dann auch oft schreiben, oder eine Wissensdatenbank anzulegen, also dagegen spricht nur wirklich gar nichts. Ja, und wer das gerne mal ausprobieren möchte mit den Skill-Dateien, ich habe ein kleines Prompt-Studio erstellt, Vibe gecodet, das wird ja gleich noch Thema sein, wo ich so ein paar Prompts, die man in Fortbildungen ja oder auch so zum Ausprobieren einfach mal verwenden kann, sammeln. Und da ist eben auch, sind verschiedene Skill-Dateien dann auch bald hinterlegt, ist zumindest jetzt dann bald verfügbar, also gern dann bei Zeiten auch mal reinschauen, sprich eben sind sowohl Prompts dann drin, die man verwenden kann, allerlei für Lerneinheiten, für eben auch solche Sachen wie Tests in Mebis und so weiter, aber dann eben auch solche Skill-Dateien, wo man sagt, naja, wie erstelle ich denn jetzt eigentlich eine Lerneinheit, was muss ich denn da eigentlich beachten, oder wenn ich jetzt sage, ich will auf Wolfram Alpha zugreifen, wie sieht denn so eine Skill-Datei aus, einfach damit man mal sieht, wie könnte denn so eine Struktur innerhalb verschiedener Dateien aussehen, um ja Fähigkeiten für so einen Chatbot eben vorzugeben. Gerne mal reinschauen, ich verlinke es einfach in den Shownotes und dann kann man sich da mal durchklicken. Ja, kommen wir zum zweiten Thema, dem Thema Vibe Coding, sprich also das Programmieren ohne Programmierkenntnisse. Ja, klingt erstmal gruselig, weil ich möchte eigentlich keine Software benutzen von jemandem, der nicht programmieren kann und der eigentlich ja gar nicht weiß, was steckt eigentlich hinter diesem Code. Ich denke aber, dass die meisten schon solche Apps oder so benutzen, wenn man überlegt, dass ja Google, aber auch Apple geflutet werden, ja, also die App Stores mit Vibe-gecodeten Apps, also sprich Apps, die gar nicht von Menschenhand erstellt wurden, sondern von KI, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, wenn man in letzter Zeit irgendeine App runtergeladen hat, dass das ein Vibe-gecodetes Programm ist. Das sorgt natürlich auch dafür, dass, ja, zum Beispiel bei Apple war es ja so, dass wenn man eine App eingereicht hat, sodass sie im App Store erscheint, dann wurde ja meistens so, ich sag mal, innerhalb von einem Tag vielleicht oder maximal vielleicht 2 Tage wurde das Ganze überprüft, ob das okay ist, ob der Code passt, dass das vom Datenschutz her und dass da auch alles in Ordnung ist, dass da kein NAP betrieben wird, hat immer so einen Tag wahrscheinlich als Durchschnitt gedauert. Und mittlerweile dauert die Prüfung 45 Tage, weil einfach die Flut an Apps so groß ist und die Qualität der Apps so schlecht ist, dass einfach diese Prüfungen, um in den App Store zu gelangen, so aufwendig geworden sind, dass eine App von jemandem, der wirklich es ernst meint, der sie selber erstellt hat und der eigentlich darauf angewiesen ist, dass die jetzt mal online geht, weil er ja auch schon viel Werbung gemacht hat, dass die 45 Tage braucht. Das heißt, der hockt einfach 1,5 Monate ohne Einkommen da, weil die Verkäufe, die sich ergeben würden über seine App, die sind einfach nicht da. Ne? Früher war das einfach an einem Tag gemacht, dann ging die online und dann ging's los. Und dann kann man sich auch ungefähr die Dimensionen ausmalen, was da gerade los ist in den App Stores. Also man muss ja schon aufpassen, dass man sich da nicht irgendeine Schrott-App auf das Handy zieht, die dann nicht nur nicht funktioniert, sondern die dann wahrscheinlich noch Sicherheitslücken mit sich bringt oder ähnliches. Das heißt also, von sowas lasse ich grundsätzlich die Finger, also größere Programme schreiben. Und ich teile auch Apps, die ich selber erstellt habe für mein Handy, nicht mit der Öffentlichkeit, wenn die aufs Internet zugreifen. Also wenn überhaupt, würde ich eine App teilen, die rein offline auf dem Smartphone läuft, ohne irgendwelche im Hintergrund laufenden Prozesse. Aber sobald die irgendwo Daten abgreifen würden oder so, das wäre mir viel zu gefährlich, ob ich da nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber das ist klar, wenn ich damit Geld verdienen will, bin ich da vielleicht etwas skrupelloser. Aber das will ich ja nicht. Und wofür ich das hauptsächlich benutze, ist, um Tools für die tägliche Arbeit also erstellen zu lassen. Sei es jetzt ein Sitzplanprogramm oder Kompetenzübersichten für Schüler und so weiter, die ja offline laufen. Das heißt, das sind alles HTML, kodierte JavaScript, kodierte kleine Programmchen, die auch einfach vom Rechner direkt laufen. Also die muss man nicht online stellen, kann man natürlich, aber muss man nicht. Und die laufen genauso gut auch offline. Kleinere Umfragetools, die laufen dann online, aber das ist alles nichts, wo sich große Sicherheitslücken auftun würden, weil ich ja den User keinen Account erstellen lasse, weil ich da auch keine großen Hintergrund, Tailwind und alles Mögliche laden lasse, das schließe ich alles immer aus. Also von daher lässt sich das Vibe-Coden auch ganz gut als Normalo nutzen, um zum Beispiel kleinere Spiele für den Unterricht oder eben solche Hilfsprogramme für die tägliche Arbeit erstellen zu lassen. Und das einfach in natürlicher Sprache. Also jeder von uns hat ja vielleicht eine Idee für ein Programm, kann die aber nicht umsetzen, weil er nicht programmieren kann. Ja, also zum Beispiel eben diese Verknüpfung eines Sitzplanprogramms mit Zufallsgenerator und eben dann auch Zuweisungen zum Beispiel von Unterrichtsbeiträgen, die man relativ schnell und übersichtlich eintragen kann. Sowas ging mir halt bisher immer ab, beziehungsweise war dann immer irgendwie online verknüpft und Datenschutz war da natürlich außen vor. Das geht also nicht. Also habe ich das mal erstellt und das läuft eigentlich gut. Kann man gerne testen in den Shownotes, einfach aufrufen und ausprobieren. Oder eben auch dieses Prompt-Studio, wo man einfach eine Sammlung von Prompts hat, die man rüberkopieren kann, wo man erkennt auch, mit welchem Sprachmodell die getestet wurden, wo es verschiedene Optionen noch gibt, die man dem Prompt zuschalten kann und. Also eine Sammlung und ich habe einfach gesagt, das formuliert, ich brauche eine Sammlung für Prompts, so und so und dann wird so eine Grundstruktur erzeugt und dann arbeitet man sich dann Schritt für Schritt im Dialog immer näher an das Wunschergebnis heran. Und letztendlich das, was man können oder wissen muss, ist, dass das Ganze immer auch angewiesen werden muss als im Browser lauffähig. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Hangman-Spiel haben für Chemie, ein im Browser lauffähiges Hangman-Spiel, dann erkennt der Chatbot natürlich oder das Sprachmodell sofort, ach so, ja, dann muss das ja ein HTML sein und die Programmierteile in JavaScript und dann erstellt er eben so ein Spiel. Und dann sieht man ja, ob das Spiel so ist, wie man möchte oder ob man sagt, nee, also der obere Teil gefällt mir gar nicht, den kann man ja kaum lesen oder da fehlt jetzt zum Beispiel ein Buchstabe, das hatten wir jetzt auch gestern, bitte den noch einfügen. Und mit 2, 3, 4 Mal hin und her gechatte, hat man am Ende dann eine HTML-Datei. Und die kann ich mit den Schülern dann teilen. Also einfach über die Bayern Cloud oder über Pinwände wie Taskcards zum Beispiel oder eben auch über Lernplattformen. Ja. Weil HTML läuft im Browser und kann dann super auch immer auf Lernplattformen integriert werden. Und bei einer 1:1 Ausstattung mit Tablets ist das natürlich super, weil es ergibt ja die Möglichkeit für interaktive Arbeitsblätter. Ja. Also ich kann dann nicht nur starre Bilder und Textfelder wie früher als Arbeitsmaterial ausgeben, sondern auch interaktive Grafiken, ähnlich wie die Learning-Apps, aber dann doch nochmal etwas, etwas effektiver, weil bei Learning-Apps ist es halt immer so, man hat halt viel, man schiebt, man diese Drag-and-Drop-Geschichten, Lückentext und so weiter. Hier hat man auch Möglichkeit, interaktive Simulationen zu erstellen. Er sagt, wenn ich diesen Schieberegler betätige, dann beeinflusst sich quasi den Kurvenverlauf und so weiter. Das war mit Learning-Apps eigentlich so nicht möglich. Das heißt, ich habe einfach die Möglichkeit, interaktives Material mit dem Schüler und auch für die akademische Anwendung mit dem Studenten also arbeiten können, abseits vom direkten Experiment, um dann eben Erkenntnisse herauszuarbeiten, die sie dann zusammenfassen, interpretieren und so weiter können müssen. Ich kann dort auch sagen, ich möchte eine ganze Studie erzeugen lassen mit fiktiven Werten, die dann eben auch als HTML-Datei sehr schön ausschauen. Also es ist wie eine Webseite mit tollen Grafiken, tollen Tabellen, sehr schön gegliederten Text. Und diese fiktive Studie, zack, habe ich einfach angefordert per Chat und kann dann in Mebis oder wie auch immer, dadurch, dass es im Browser ja sichtbar wird, kann ich das teilen. Ja, für den Laien ist das immer ungewohnt, weil ich sage, was ich haben will und auf einmal entsteht da so ein komisches Kauderwelsch. Ja, aber ich meine, das ist halt Code und dieser Code, den muss ich halt in irgendeine Vorschau packen und dafür gerne wieder in das Prompt-Studio gehen. Also wer das mal ausprobieren will, findet ja Prompts und das Prompt-Studio, was auch eine HTML-Vorschau integriert hat, direkt dort. Das heißt, das Einzige, was man braucht, wenn man da neugierig geworden ist, was Vibe-Coding angeht, ja, ist eigentlich ein Chatbot. Egal, kann Phobis sein, kann Telly sein, kann Gemini sein oder ChatGPT und eben dieses Prompt-Studio. Und dann kann man mal loslegen und testen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich ein Programm in natürlicher Sprache anfordere, was kommt denn da raus, läuft das? Und man kann es auch mal vergleichen mit verschiedenen Chatbots. Ne? Es gibt ja natürlich sehr, sehr einfache, niedrige, leistungsschwache und es gibt sehr aufwendige, wie Opus jetzt im Extremfall, die natürlich eine ganz andere Power haben, solche Programme zu schreiben, da passieren kaum Fehler. Ja, andere passieren natürlich immer wieder Fehler, wo man wieder sagen muss, da ist ein Fehler, bitte verbessern. Aber bei Opus zum Beispiel ist das so gut wie nie der Fall. Zumindest bei so einfachen Sachen passiert das nicht. Aber wir haben natürlich jetzt in den normalen Schulanwendungen kein Claude Opus zur Verfügung. Aber klappt auch gut mit allen anderen, hat halt ab und zu mal wieder den ein oder anderen kleinen Fehler drinnen. Ja, das war dann eigentlich so bisher, man sagt, man nimmt das Prompt-Studio und schaut sich die Vorschau mal an, lädt dann die Datei runter und teilt die auf Mebis. Das ist so quasi der niedrigste Level, wenn man jetzt quasi Richtung Vibe-Coding geht. Weil erstens, man nimmt ja vorgefertigte Prompts, überlegt sich das jetzt auch nicht selber. Nächster Schritt wäre natürlich, dass man selber mal probiert, sich etwas auszudenken. Zu sagen, naja, ich habe eine bestimmte Vorstellung von einem interaktiven Material oder von einer Lerneinheit, die stelle ich mir so und so vor, ja. Oder wer reinschaut ins Prompt-Studio, sieht auch, da gibt es den Prompt mit dem Video. Das heißt, ich kann quasi sagen, ein YouTube-Video soll an bestimmten Stellen angehalten werden, es sollen dazu Fragen aufploppen, die beantwortet werden müssen und so weiter. Also das ist quasi etwas, wenn man das einfach mal so übernimmt und rumtestet, ja, so der niedrigste Einstieg, den man machen kann. Der nächste Teil wäre jetzt einfach erstens selber mal ranzugehen, zu sagen, naja, ich habe eine Programmidee, die würde ich gerne mal ausprobieren. Und wenn man dann über den normalen Chat hinausgehen will, dass man sagt, ich würde tatsächlich mal darüber hinausgehen und nicht alles in einer Datei verpacken wollen, weil das ist natürlich jetzt hier der große Nachteil beim Vibe-Coden im Chat. Zumindest bei den einfachen Chats. Ich kriege ja eine Datei, also ich kriege einen Code, der ist zwar gemischt, da sind HTML-Elemente drin, CSS-Elemente und JavaScript, aber halt in einer Datei, weil anders geht's halt nicht. Also ich müsste sonst mehrere Dateien haben und das ist dann auf Mebis nicht machbar. Also dass ich das in einen Ordner verpacke, wo auf externe CSS oder externe JavaScript-Dateien zugegriffen wird, das funktioniert nicht. Oder meines Wissens zumindest nicht. Aber wenn ich das alles in eine Datei packe, dann läuft das wunderbar. Hat man jetzt natürlich einen eigenen Webspace, dann würde man noch ein Level mehr drauflegen, zu sagen, naja, jetzt kann ich natürlich auf meinem Webspeicher, ja, und damit meine ich keinen Cloud-Speicher, so wie Drive oder so wie die Bayern Cloud, sondern wirklich einen Webspace, wo ich Dateien in einen Ordner packen kann, die dann von jedem Nutzer aufgerufen werden können, so wie üblicherweise eben Webseiten aufgerufen werden können. Da ist es normalerweise so, dass dann HTML-Datei, CSS-Datei und JavaScript-Datei getrennt vorliegt, die dann auch sehr groß werden dürfen und die Programme damit auch etwas aufwendiger sein dürfen. Ja, das wäre dann so der nächste Level, dass man sagt, naja, ich hole mir für ein paar Euro, oder es gibt natürlich auch kostenlose, aber die sind meistens mit Werbung, hole mir für ein paar Euro so ein Webspace und spiele da mal rum. Und da lohnt sich natürlich dann schon mal ein Blick auf sowas wie Claude Code oder Anti-Gravity oder Codex und so weiter, also auf diese Programmieragenten oder auf die Desktop, wie bei Anti-Gravity jetzt in dem Fall, auf die Desktop-Variante von Programmieragenten, die dann natürlich schon auch eigene Skripten schreiben, um bestimmte Sachen machen zu können, die auch, ja, muss man sagen, den Terminal benutzen, um Dateien zu löschen, Dateien zu erstellen, Dateien umzubenennen, Ordner zu erstellen und so weiter. Das heißt, neben dem, dass ich damit auch Android oder ja, Android muss man sagen, Apple geht nicht, aber Android-Apps erstellen kann, ne, wenn ich das Android-Studio habe. Oder dass ich da, sage ich mal, eben solche ganzen Sitzplanprogramme programmieren lassen kann. Oder ich habe so ein Stimmungsbarometer programmieren lassen, mit dem man am Anfang der Stunde so die Stimmung der Klasse auf eine recht witzige Art einfach mal abfragen kann. Also sowas in der Richtung, das geht natürlich jetzt nicht mit so einem Prompt aus dem Prompt-Studio. Ja, also da brauche ich dann schon ja, Skill-Dateien, die hinterlegt sind. Ich brauche auch quasi eigentlich einen Agenten, der ja mehrschrittig Code erzeugt, den überprüft und in mehreren verschiedenen Überarbeitungsschritten dann immer mal wieder ja auch von Fehlern befreit, weil das halt einfach aufwendiger ist. Das kann ich nicht mit einem kleinen Hangman-Spiel vergleichen, weil da viel zusammenspielt, das Ganze mit QR-Code dann aufzurufen und so weiter. Ja, aber wenn man das machen möchte, dann wäre quasi der Schritt dahin, ja, einen kleinen Webspace zu mieten. Wie gesagt, den gibt es für ein paar Euro. Und dann aber auch den Schritt zu wagen hin zu so einem Programm wie zum Beispiel Anti-Gravity, wo man dann etwas aufwendiger auch programmieren kann. Und mit Anti-Gravity geht es auch in die Richtung, dass man, ja, ich habe es ausprobiert gehabt, einfach mal, um zu wissen, ob sowas funktioniert, dass man zum Beispiel, in meinem Fall waren es jetzt Schulaufgaben und Exen und Kurzarbeiten, die ich quasi umschreiben lassen wollte, weil ich habe die ja immer nach Jahrgängen sortiert gehabt, also nach Fächern und dann eben nach Jahrgängen, aber eben nicht die Fragen als thematische oder die Fragen wollte ich thematisch gegliedert haben. Das heißt, ich wollte alle Fragen, die sich auf Genetik beziehen in einem Dokument, alle Fragen, die sich auf Evolution beziehen und so weiter. Das wäre natürlich extrem aufwendig. Das sind ja bestimmt 1000 Dateien, die ich da durchsuchen müsste und sortieren müsste. Das geht tatsächlich. Der Agent schreibt sich dann ein eigenes Skript, mit dem er erstmal alle Doc-Dateien in DocX umwandelt und dann noch weitere Skripten, mit denen er dann, also Word ist natürlich Voraussetzung dafür, denen er dann Word öffnet, die Datei öffnet, die Bilder extrahiert, die Texte extrahiert, dann erst einmal in eine Zwischendatei auslagert und danach dann wieder Word-Dateien mit Thema Genetik zum Beispiel erstellt und dann alle Fragen, die er quasi im zwischengespeichert hat zu dem Thema Genetik, da dann einfügt. Also ich habe es ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Solche Arbeiten, das ist natürlich genau das, was ich ja am Anfang gesagt habe, würden Stunden, ja eigentlich eher Tage dauern, würde man die händisch machen. Ja, also würde ich jetzt wirklich meine ganzen Schulaufgaben öffnen, zwischenspeichern, thematisch sortieren, also händisch, da wäre ich sicher Tage beschäftigt. Das ist ohne Frage so. Der hat jetzt für, ich glaube, 50 Dateien, das hat vielleicht 5 Minuten gedauert, ja, bis die dann sortiert waren. Das heißt, da wird für alle Dateien, wenn ich jetzt wirklich alle, die ich habe, sortieren lassen würde, nicht mehr wie 20 Minuten brauchen. Und genau das sind halt die Sachen, auf die wir natürlich alle warten, ist mir schon klar, dass solche eher aufwendigeren Sachen, auch inhaltlich auf dem Laufenden zu bleiben, Sachen zusammenzufassen, zusammenzutragen, zu sortieren, neu zu gestalten, Aufgaben, auch aus einem Aufgabenpool neue Aufgaben zu machen. Ja, weil wenn ich jetzt hier diese ganzen Aufgaben ja habe, könnte ich die ja wieder als Markdown-Datei speichern und dann könnte jedes Sprachmodell ganz wunderbar aus diesem Wissen über all die Fragen, die ich habe, natürlich neue Fragen generieren, ja, auch zu den Bildern, die dort angehängt sind. Und das ist natürlich eine Riesenchance, sehr, sehr einfach neues Material zu generieren in einer Geschwindigkeit, wie man es bisher halt auch nicht machen konnte und mit einer Treffsicherheit, die man auch bisher nicht hatte. Ja. Und da muss man eigentlich, finde ich, oder muss man nicht, aber es ist halt spannend, da dran zu bleiben. Und das hat mich jetzt schon fasziniert, weil bisher war es halt so, dass man immer so kleine Lernspiele mal gemacht hat ab und zu, bis jetzt in letzter Zeit dann tatsächlich auch interaktives Material und dann bis hin zu ganzen Lerneinheiten, die dann interaktiv noch aufbereitet wurden mit kleineren Übungen oder auch ganzen interaktiven Anwendungen. Ja, also so Anwendungen, wo man Valenzstrichformeln selber erstellen muss, die dann geprüft werden auf Richtigkeit, oder Anwendungen, wo man Reaktionsgleichungen ausgleichen muss, die dann auch wieder geprüft werden auf Korrektheit. Also solche Sachen gehen mittlerweile. Nicht ganz so mit einem Prompt, wie im Prompt-Studio, aber halt mit, naja, schreibt man halt 10, 20 Mal hin und her. Leider sind das halt auch oft Sachen, die dann immer nur in mehrerer Dateien aufgespaltet wirklich flüssig laufen. Also irgendwann stößt man an die Grenze mit dieser einen Datei. Und dann muss man quasi auf den höheren Level gehen und sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich weitermachen will, brauche ich irgendeine Möglichkeit, um Dateien online abzuspeichern, sprich in einem eigenen, ja, Webspace im optimalen Fall. Ja. Ja, zu guter Letzt vielleicht noch für alle, die in Mebis unterwegs sind und ja, vielleicht Interesse daran haben, auch Feedback, also das Thema Feedback so ein bisschen zu bearbeiten. Also all diese Lerneinheiten, die interaktiv sind, wo Quizfragen drin vorkommen, wo Übungen drin vorkommen, also alle Interaktion, die stattfindet, kann auch in Mebis getrackt werden. Das heißt, man kann Fehlversuche bei Quizfragen oder bei allerlei Aufgaben mitprotokollieren lassen im sogenannten SCORM-Format. Und auch die Sprachmodelle wissen, was das SCORM-Format ist. Das bedeutet, wenn ich eine Lerneinheit habe und auch mitteile, dass ich das gerne als SCORM oder im SCORM-Format hätte, dann werden entsprechende Variablen integriert, die dann eben dazu dienen, solche Fragen zu tracken. Das heißt, in Mebis zum Beispiel kann ich mir einen Bericht erstellen lassen und sehe dann genau, wie viele Punkte die Schüler bei den Fragen erreicht haben, wie viele Fehlversuche sie gemacht haben. Und das führt natürlich dazu, dass man auch ganze Tests in KI als XML-Datei zum Beispiel erzeugen lässt, die man dann in Mebis einfach als Fragensammlung einfügen kann. Oder eben dann auch offene KI-Fragen stellt, also mit KI-Feedback, die so gestaltet sind, dass man ja dann schon in Richtung beurteile, stelle Hypothese, erkläre, erläutere und so weiter gehen kann. Und wenn die Frage dann bearbeitet wurde, also eingetippt wurde vom Schüler, dann wird die von KI gefeedbackt. Ja, wie die gefeedbackt wird, das gebe ich vor. Also ich gebe den Feedback-Prompt, muss ich natürlich formulieren. Und es gibt auch noch einen Bewertungsprompt. Ja, das heißt, am Ende wird das auch noch bewertet, die Antwort, nach einem bestimmten vorgegebenen, von mir vorgegebenen Maß, sodass ich als Lehrer, aber auch Schüler selber sehen, wie gut waren sie jetzt bei der Beantwortung der Frage. Ja, ich sehe es natürlich direkt in der Bepunktung und sehe auch das Feedback und die Originalantwort. Also auch da, gerade was Feedback angeht und wo ich wirklich viel Potenzial sehe bei KI, was ja Chancen in der Schule angeht, da mag viel Schlimmes und Unangenehmes mit KI gerade vonstatten gehen, aber eine große Sache ist sicher das Feedback, aber natürlich das, ja, so gesteuerte Feedback, dass es Sinn macht, weil allein jetzt einer Sprachmodell das Feedback zu überlassen, ich muss halt einfach schauen, dass das Feedback oder der Feedback-Prompt, den ich formuliere, sehr treffgenau einfach die Kriterien trifft, die ich haben will. Ja, wenn ich das sehr spezifisch formuliere, was mir wichtig ist, dann ist das natürlich eine super Übung auch für Schulaufgaben und allerlei schriftlichen Tests, die ich korrigiere. Weil wenn ich mitteile, was mir wichtig ist, dann ist auch das Feedback sehr genau und Schüler wissen danach auch, ach okay, da hätte ich dies und jenes noch schreiben sollen oder das hätte ich so und so formulieren sollen oder der und der Begriff fehlt. Das wäre dann in der Schulaufgabe ja auch bei mir in dem Fall zu einem Abzug wäre das gekommen. Und das zu wissen, finden die Schüler natürlich super und trainiert ja auch so ein bisschen das, wie man auf Fragen antwortet. Und auch das kann ich alles mit KI erstellen lassen, erstmal als Grobentwurf. Die Frage, das Feedback, die Bewertung. Und überarbeite das dann, das geht dann viel schneller, wie wenn ich das alles selber eintippe. Und auch wer sich dafür interessiert, gerne in dieses Prompt-Studio schauen. Da ist ein Prompt drinnen, der genau auch beschreibt, wie man in Mebis, also in der Lernplattform, die auf Moodle basiert, solche Tests auch generiert und eben auch, wie man solche offenen KI-Feedback-Fragen mehr oder weniger passgenau schon mal vorformulieren lässt, um dann eben nicht die ganze Arbeit zu haben, weil das dauert dann schon etwas. Aber wenn man schon mal so eine Grundstruktur bekommen hat, dann muss man das ja bloß nochmal überarbeiten und hat dann einen perfekten, ja mehr oder weniger perfekten Feedback-Assistenten für diese Frage jetzt speziell. Ja, also da einfach mal reingucken, ist ja wie gesagt in den Shownotes auch verlinkt. Und ja, das wäre eigentlich so der grobe, grob gibt es ja nicht, klar, ist ja ein Deep Dive. Wir haben ja jetzt verschiedene quasi Fähigkeitsstufen durch. Ich denke so, die letzte, wo man Webspace und alles benutzt, ist natürlich auch nicht für jedermann was. Aber nochmal, also in natürlicher Sprache einfach mal was anfordern kann tatsächlich jeder. Der einzige unangenehme Schritt ist letztendlich, dass man ein Kauderwelsch bekommt in Form eines Codes, mit dem man natürlich nichts anfangen kann erstmal. Aber man hat ja die Möglichkeit, den Code sichtbar zu machen im Browser, zum Beispiel eben in diesem Prompt-Studio in der HTML-Vorschau. Und dann sieht man ja, was rauskam und ob man das brauchen kann, ob das ein brauchbares Programm geworden ist oder nicht. Und kann ja dann auch nochmal nachbessern und schaut sich das immer wieder an. Und irgendwann ist man sicher zufrieden und kann das dann mit Kollegen oder eben dann auch Schülerinnen und Schüler im Unterricht teilen. Ja, also das ist einer der Sachen, die ich am häufigsten überhaupt mit KI mache. Und weil viele immer fragen, also ich habe überhaupt gar keinen Zugang dazu, was machst du da immer damit? Und dann sage ich, naja, eben solche interaktiven Arbeitsblätter letztendlich oder interaktiven Arbeitsmaterialien. Das ist eigentlich mein Hauptanwendungsgebiet, um eben auch ja, den Einsatz von Tablets im Unterricht auch zu rechtfertigen, zu sagen, naja, seht doch hier, so, da ist doch Tablet sinnvoll, weil ohne würde sowas gar nicht gehen. Also ohne könnte ich ja gar kein interaktives Arbeitsblatt gestalten oder ein interaktives Material gestalten oder hätte gar nicht den Zugang eben zu solchen Lernspielen. Ja, dass das jetzt nicht der absolute Gamechanger hin ist zu einem perfekten Unterricht, ist mir auch klar. Aber es bietet viel Möglichkeiten, viel mehr als bloß auf Papier, sag ich jetzt mal, oder Bucharbeit. Auch im Sinne der Kommunikation untereinander. Man kann auch interaktive Materialien so machen, dass sie dazu aufrufen, sich untereinander auszutauschen oder Material zusammen zu erarbeiten und so weiter. Also auch das soll natürlich nicht in Einzelarbeit ständig münden, das ja gar nicht, aber die Abwechslung, denke ich, macht es halt einfach. Ja. Multimedial, das war schon immer etwas, was wir genutzt haben. Wir haben einen Film gezeigt, wir hatten auch immer wieder Audios und so weiter. Aber jetzt alles auf einem Gerät, direkt so eng in einer Lernplattform, das gab es vorher noch nicht. Und schon gar nicht selbst gestaltet, sondern oft immer nur gekauft oder gemietet, aber nie selbst erstellt. Und daher kann ich nur jeden auffordern, das auszuprobieren. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch nachhaltig, weil man kann es nächstes Jahr einfach genauso, wie es online ist. Einfach ohne kopieren, einfach wieder online schalten und die Sache läuft. Einfach, wenn die Stunde gut war, wenn das Material gut war, kann ich das nächstes Jahr ohne jeglichen Umordnungsaufwand im Ordner oder um Ausdrucken wieder kopieren oder sonst was, kann ich direkt einfach wieder aktivieren und dann habe ich wieder diese hoffentlich dann gut gelaufene Stunde. Ja. Gut, ja, das war's für heute schon wieder und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.